in das ich mit euch einsteigen will. Ich will dich anbeten, so wie du es willst, in Wahrheit und in Geist. Gott ist Geist, sagt Jesus zu der Samariterin, betet ihn an Wahrheit, so wie er wirklich ist, in Geist, macht dir kein Bild. Ich habe euch gespoilert diese Woche und habe entdeckt, dass ihr so richtige Lutheraner seid. Das ist jetzt fast ein Vorwurf. Luther, er hat nämlich, als er den kleinen Katechismus geschrieben hat, sich gewehrt gegen einen wahnsinnigen Bildersturm in Wittenberg, wo sie alle Bilder runtergerissen haben. Und darum hat er im kleinen Katechismus das zweite Gebot ausgelassen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und ich habe gespoilert euch, mein Kollege Detlef Gerhard, der letzten Sonntag bei euch war, ich habe ja 6 Jahre mit ihm ins Büro geteilt, habe ich gemerkt, der hat genau dieses Gebot ausgelassen. Und ihr habt ja das Jahresthema im Christusbund, die 10 Gebote. Und so habe ich hier angerufen und habe gesagt, Leute, wäre das nicht dran, doch das zweite Gebot, nicht wie Luther, das im kleinen Katechismus wirklich draußen gelassen hat, das erste und zweite Gebot zusammengefasst hat, dass wir uns nochmal über das Gebot Gedanken machen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Weiß jemand, wo dieses Bild steckt? Habt ihr alle schon mal gesehen? Nein, nicht im Louvre, aber ist näher bei uns dran. Seid ihr schon mal zum Schönblick gefahren? Ganz gewiss, gell? Wenn man zum Schönblick fährt, nicht außenrum, sondern innen durch die Bergstraßen durch, dann kommt man an diesem Bild vorbei. Ein Bilderrahmen ohne Bild. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das hängt kurz vorm Schönblick dort oben. Und ich nehme euch mit hinein über das Thema, was eigentlich letzten Sonntag dran gewesen wäre. Es gibt nichts Vergleichbares. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel noch unten auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die meine Gebote lieben und meine Gebote halten. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist doch total veraltet. Wir stürzen uns doch nicht mehr vor ein goldenes Kalb und beten das an, tanzen nicht mehr rum. Oder wir machen auch nicht wie Augustinus, dass wir das Kreuzeszeichen auf dem Schild machen und dass wir dann im Kampf gewinnen. Er hat ja dann auch gewonnen und ist ja Christ geworden. Da denke ich, eigentlich ist es gar keine Herausforderung für uns. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen und sagt, doch, ich glaube, das Thema ist total brisant, auch hier in Wendlingen. Marvin, erzähl mal, wie geht es dir so im Laden, in manchen Begegnungen, die du im Laden hast? Sie war vorbereitet. Sonst hätte ich kein Mittagessen gekriegt heute.
Ja, Matthias hat mich gestern oder vorgestern gefragt und dann habe ich gedacht, boah, was für Begegnungen hole ich da raus, weil es sind ja wirklich viele. Ich habe letzte Woche so einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, Herr, heute möchte ich wirklich, dass Menschen reinkommen, die dich brauchen, wo ich irgendwie etwas weitergeben kann. Weil letztendlich, wir haben zwar den Laden und wir sind da, aber einen Laden haben kann ja jeder. Aber von Jesus weitergeben kann eben nicht jeder. Und Gott macht das eigentlich immer, wenn ich so bete, dass dann immer gleich auch die volle Ladung kommt. Und dann im einen Tag kam dann eine Frau rein und ich habe schon gesehen an der Art, wie sie reinkam, die will nicht einkaufen, die will jetzt was anderes. Sie kam zügig auf mich zu. Stimmt was nicht mit dem Mikro? Näheren? Okay. Ja. Sie kam zügig auf mich zu, eine Frau vielleicht so Mitte 30 und dann gesagt, mit was kann ich Ihnen helfen? Dann sagt sie, ich würde Ihnen gerne Ihre Aura lesen. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, das wird spannend jetzt. Dann habe ich gesagt, ja. Dann sage ich, okay, ja, würde ich jetzt nicht so gerne haben. Vor allem sagt sie, ja, das würde ich aber gerne machen. Ich kann das, ich bin ein Medium, ich habe das gelernt von meiner Oma und so. Und dann habe ich ihr gesagt, Sie wissen, Aura lesen möchte ich nicht, weil ich bin gläubig, ich bin Christ, ich stehe in Beziehung zum allerhöchsten Gott. Dann hat sie gesagt, ja, sie auch. Sie hat auch eine Beziehung nach oben und sie hat aber von dem diese Gabe bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Habe ihr ein paar Sachen aus dem Alten Testament erzählt, wie Gott dazu steht. Dieses, ich bete andere Dinge an, ich rufe andere Geister hervor, die ich nicht hervorrufen soll. Und dann fing das so an, habe ich sie gesagt, wissen Sie, Sie begeben sich auf ein unheimlich gefährliches Territorium. Sie machen Ihr Leben auf für Geister, die sich bei Ihnen austoben werden und Sie wollen das nicht, machen Sie das nicht. Und dann fing sie an, fast zu weinen. Sie hat kein Geld, sie hat Kinder, ihr Vermieter will sie rausschmeißen. Und sage ich, hier gibt es Stellen in Wendlingen, die helfen Ihnen. Nein, Sie kriegen nirgendwo Hilfe. Ich sage, gut. Was sind wir für Christen, wenn wir jetzt zwar das Evangelium weitergeben, aber nicht helfen? Sag ich, kommen Sie morgen, ich gehe mit Ihnen nach Wendlingen zur Gemeinde, wir klären das und ich gehe dann mit Ihnen einkaufen. Und dann kaufen wir das, was Sie für Ihre Kinder brauchen. Dann haben wir hin und her geredet und dann haben wir einen Termin abgemacht. Nächsten Tag um 6 Uhr sollte sie kommen, natürlich war sie dann nicht da. Aber es hat mich so erschüttert zu sehen, wie sie bereitwillig ihr Leben hingibt, eine Aura, irgendetwas zu lesen, etwas total Gefährliches zu machen. Ein paar Tage später kommt eine andere Frau rein und sagt, ja, sie sucht eine schöne Kerze, eine gute Duftkerze, hat dann überall dran geschnuppert und dann sagt sie, sie ist gerade hierher gezogen und sie macht Klangschalentherapie und sie braucht dafür eine gute Kerze. Sag ich, okay, da kenne ich mich jetzt so nicht aus. Und dann hat sie aber das Schlagwort gegeben, damit kenne ich mich aus. Und dann hat sie gesagt, und sie legt dann auch die Hände auf. Sag ich, ah, okay, Hände auflegen, das kenne ich. Dann hat sie gesagt, oh, das kenne ich aus dem Neuen Testament und habe ihr ein paar Stellen gesagt. Und sagt sie, ja, da geht es mir gerade rauf und runter, wenn Sie das sagen. Also Gott, das kenne ich auch. Und dann hat sie mir Sachen über Gott erzählt, wo ich gedacht habe, oh, keine Ahnung, wer Gott ist. Ne? Und da kam er ins Gespräch und ich habe gesehen, sie hat ein Bild von Gott komplett irre. Komplett irre. Das hat mich so unheimlich traurig gemacht. Ich habe gesagt, da laufen so viele Leute hier durch die Stadt, die ein Bild haben, die sich ein Bild von Gott machen und dieses Bild missbrauchen für Geld und keine Ahnung haben. Und wir haben die Quelle des Lebens und sie wollen sie nicht. Und das hat mich total tief berührt. Ich habe gedacht, boah, also ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr irgendwo ein Schlagwort kriegt, sofort einsteigen. Ich habe der Frau dann einen Gutschein gegeben für einen Kaffee, Heißgetränk. Moni, sie wird bei dir wiederkommen. Also, die mit der Klangschalentherapie mit dem Gutschein, ne? Dann bist du dran.
Danke, Marion, für das zu erzählen, wie viele Zerrbilder über Gott es doch gibt. Und ich merke, auch unter uns Christen, wir haben Probleme mit diesem Text, mit dem Thema, du sollst dir kein Bildnis machen. Wir können das PowerPoint wieder anmachen, genau. Vielen Dank. Ich habe gedacht, vielleicht ist interessant erstmal, wie ging denn die Christenheit damit um? Ganz kurz einen geschichtlichen Überblick. Im 3. bis zum 7. Jahrhundert war das schon heiß diskutiert. Darf man sich Illustrationen machen, Abbilder? Ihr habt hier nur einen Vers, ihr habt also gar keine Christusstatue oder kein Heiligenbild oder irgendein Apostelbild. Was darf man nicht? Gab es viele Diskussionen, da gab es Leute, das waren so die Ikonoklasten, die haben gesagt, alles radikal verboten. Da gab es Leute, die haben so eine Mittelansicht gehabt, ja, eine gewisse Rechtfertigung und manche haben richtig dafür gekämpft. Das ging so weit, dass der Kirchenvater Athanasius gesagt hat, Gott ist doch selber, hat uns Bild geschickt in Jesus Christus. Warum sollen wir keine Bilder von Gott uns machen? Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Und so hat man dann diskutiert, auch in der Ostkirche, ja, was für Arten von Bildern sind erlaubt? Sind so dreidimensionale Statuen erlaubt? Nein, nicht. Das erinnert uns arg an heidnische Götzen. Aber Bilder, die flach sind, sind erlaubt. Und deshalb ist auch die orthodoxe Kirche übersät, überrannt mit Bildern, wo dann die katholische Kirche auch heute sagt, wir beten ja nicht die Bilder an, wir verehren die Bilder. Nur dieser Unterschied, weiß ich nicht, wie man das hinbekommt. Und dann ging es so weiter, dass man im Konzil von Nicea im Jahr 325 gesagt hat, ja, durch Jesu Menschwerdung, später Augustinus, hatte gesagt, auch der Mensch durch seinen Sündenfall ist er trotzdem im Ebenbild Gottes geschaffen. Also da gibt es auch Bilder von Menschen. Ist denn das alles falsch? Und hat man gesagt, man betet ja eigentlich nicht das Bild an, sondern das Bild, was hinter dem Bild ist oder das Gemeinde hinter dem Bild. Und so kam es, dass dann auch in Europa so eine richtige Sakralkunst entstanden ist, die Blütezeit im 10. bis 15. Jahrhundert, wo man sogar theologisch begründet hat, dass Bilder wichtig sind, dass man sie braucht. Und jeder, der das kritisiert hat, der war ein Heretiker. Und so war das dann im Hochmittelalter, dass riesen Fresken standen, sind tolle Bildmalereien, die Fenster der Kirchen sind bunt gestaltet worden, also hat eine richtige Blütezeit erlebt. Und dann kam der Kaiser Leo III. Und sagt, geht gar nicht, hat Christusstatue niederreißen lassen. Und da kam es im 8. Jahrhundert zum byzantinischen Bilderstreit in der Ostkirche. Aber kurze Zeit nach ihm hat die Kirche wieder gesagt, nein, Bilder sind wichtig, sind gut, wir brauchen sie. Und jetzt bin ich bei Luther. Luther hat ja auch diesen Text aus dem kleinen Katechismus gestrichen. Warum? Weil es kam zu seiner Zeit, die Leute haben die Bibel gelesen, naiv verstanden, ohne viel theologisches Wissen, aber auch Calvin, Zwinglin und die Obrigkeiten haben die Leute aufgerufen, Leute, lasst uns in die Kirchen gehen, Gemälde, Bilder, Skulpturen vor der Kirche, in der Kirche, alles niederreißen, Kirchenfenster zerstören, denn es ist doch Gott kein Gefallen. Und so kam es ja zu diesem Bildersturm in Wittenberg, in dem Luther mit seinen Invokativpredigen dagegen anging und sagte, nein, Bilder sind gut zum Ansehen, sind gut zum Zeugnis, gut zum Gedächtnis, gut als Zeichen, weil die Leute Gott kennenlernen müssen, nicht nur durch Lieder, auch durch Bilder können sie das machen. Und so sagt er, Gott ist total desinteressiert, ob wir Bilder machen oder an Wallfahrten oder geschmückten Kirchen. Er will, dass Menschen an Jesus Christus glauben. So ein kurzer geschichtlicher Überblick, sehr spannend, man kann vieles daraus lernen. Die Frage ist, warum gibt denn uns Gott die 10 Gebote? Und ich gehe mit euch hinein in, ich weiß gar nicht, ob ich das hier habe, in einen Vers vorher, in Kapitel 19, da wird ja erzählt, wie Gott Israel rausgeführt hat aus Ägyptenland. Und dann Vers 5 lesen wir, oder ich fange vielleicht bei Vers 4 an. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und habe euch zu mir gebracht. Gottes Ziel ist, dass wir in seiner Nähe sind, in einer Freundschaftsbeziehung mit ihm leben. Und er sagt, werdet ihr meine Stimme gehören, meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Gottes Ziel mit den Geboten ist, uns ganz für sich zu haben, in Gemeinschaft mit Menschen zu leben. Und heilig sein heißt, ich bin heilig, sagt Gott. Und nur der, der heilig ist, kann in meiner Nähe sein. Darum gibt er uns die 10 Gebote, damit wir es in seiner Nähe aushalten können. Hat Gott es erreicht? Und wenn wir dann weiterleben, nein, das habe ich gar nicht drin, in Kapitel 20, als Mose dem Volk die Gebote erklärt, kommen wir in Vers 18 an. Und dann lesen wir, wie ein Blitz, Donner, Rauch und Sonne sind und das Volk springt zurück, ist total verängstigt, eine wahnsinnige Gottesfurcht. Ehrfurcht vor Gott ist sehr wichtig, aber diese Gottesfurcht treibt sie weg von Gott und sie sagen zu Mose, Mose, lass Gott weit von uns weg sein, rede du mit ihm, aber wir wollen nicht zu nahe an ihn treten. Vor den Geboten hat Gott auch gesagt, ja, nicht berührt den Berg, nicht den, ich bin auf dem Berg, Präsenz bleibt auf Distanz. Hat Gott denn sein Ziel erreicht, dass er durch die Gebote uns in seine Nähe gebracht hat? Und da ist die Frage, was ist denn das Sinn der Gebote? Ich habe immer mal wieder eine neue Wohnung umgebaut und meine Frau sagt, Matthias, nie mehr, wir ziehen nicht in eine Wohnung ein, die du nebenbei noch umbaust. Denn mir entgeht es, ich schaffe dann, wurschtel dann und dann wirbelt sich Staub auf, das siehst du nicht. Aber in Spanien, wenn dann plötzlich die Sonne durchkommt, boah, da ist ein dicker Nebel im Raum drin, das atmest du ein, das ist total furchtbar. Und die Frage ist, hat die Sonne jetzt den Staub produziert? Nein. Hat die Sonne den Staub beseitigt? Nein. Die Sonne hat den Staub nur sichtbar gemacht. Und das wollen die Gebote. Sie wollen uns zeigen, wer sind wir vor Gott? Wer sind wir in unserer Schuldhaftigkeit, in unserer Gefallenheit vor ihm? Galater 3 sagt Paulus, für was ist das Gesetz gegeben? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen. Es soll uns auf Jesus hinführen. Luther sagt sogar, es ist der Zuchtmeister auf Jesus hin. Er will, dass sein Volk von Sünden befreit wird, dass es dieses heilige Volk sein kann, das Könige und Priester bei Gott ist, also mit Gott in einer liebenden Gemeinschaft leben kann. Lass uns konkret werden, um das praktisch zu machen. Wir haben in Spanien Gemeinden gegründet und da war einer unserer ersten Leute zum Glauben gekommen, sind Fischer. Ziemlich kraftkräftiges Leben, hartes Leben gehabt, kam zum Glauben, sind durchgestartet, wenn der Sohn frei macht, wird Recht frei, frei von Prostitution, frei von Drogen, frei von dämonischer Belastung. Und nach ein paar Monaten sagen sie, Matthias, es geht uns nicht gut. Sag ich was, in unserer Wohnung, da spukt es. Da schlagen nachts die Türen, Schubladen gehen aus, unsere Kinder wachen auf und schreien wie verrückt. Wir haben wirklich ein Problem. Und so haben wir als junge Gemeinde wenig Erfahrung mit Okkultismus. Die Leute, die in der Leiterschaft gerade reingewachsen sind, kommen, wir müssen einfach für sie beten, in die Wohnung gegangen, haben für sie gebetet, ihnen die Hände aufgelegt, im Namen Jesus hier freigesprochen. Und Sonntage danach fragen wir, wie geht's euch? Geht's euch besser? Oh, nee, es geht uns nicht wirklich besser. Und du bist am Kämpfen und denkst, hey, Gott, du hast doch Macht. Das steht doch in deinem Wort. Und so bin ich nochmal hin in die Wohnung zu ihnen, habe nochmal mit ihnen gesprochen. Und da sehe ich so am Rand so eine Maria-Statue hängen. Und ich denke, ja, das kann man ja so als schönes Symbol hängen haben. Und dann habe ich sie gefragt, was bedeutet das für euch? Ja, meine Großmutter, für sie war das wichtig, da hat sie viel Heilung erlebt. Und dann merke ich plötzlich, da ist ein Objekt, das mit Kraft gefüllt ist, für sie Bedeutung hat, das von dem wahren Evangelium ablenkt. Das sage ich, weißt du, bestimmt können viele Leute so ein Ding hängen haben, das passiert gar nichts. Aber ich glaube, bei euch ist es die Belastung. Hängt es doch mal weg, ja? Zerstört es. Nee, das können wir nicht zerstören. Das sage ich, dann schick es deiner Oma oder deiner Mutter zurück. Aber sie haben es gemacht. Seitdem war der Spuk vorbei. Welche Bilder sind denn gemeint, ist meine Frage jetzt. Und wir erleben ja in der ganzen christlichen Kirchengeschichte, dass die Herrenhuter, die Amischen haben gesagt, ganz weiße Räume, gar kein Bild, gar keine Vorstellung, weil es lenkt von dem wahren Gott ab. Ich habe vor ein paar Monaten, ich habe eine Netzhautablösung gehabt, jetzt nächste Woche habe ich meine Augenoperation und deshalb kann ich gerade nicht so gut lesen. Aber ich habe mir dann das Buch von Johannes Hartl, Eden Culture, angehört. Und er schreibt da über eine Theologie der Kunst, der Kunst und der Schönheit. Ganz tolle Aufsätze drin. Lohnt sich das zu lesen, also die Theologie der Schönheit. Und versucht dort auch etwas von unserem pietistischen, ja, kein Bild, ja, kein Imagen, keine Idee, sich zu haben, was ist denn erlaubt, was ist denn nicht erlaubt. Es gibt ja Leute, die sagen, schon der Jesus-Film ist falsch. The Chosen, die stellt einen falschen Jesus dar. Ist es erlaubt, über Internet Filme zu machen? Die Frage ist schon relevant für manche Leute. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn mit diesem Gebot gemeint? Und da habe ich euch drei verschiedene Anregungen, die ich mitgeben möchte. Eins glaube ich, es geht um die Objekte religiöser Verehrung. Hier heißt es ja im Kontext, mache sie nicht, um sie nicht anzubeten und vor ihnen niederzufallen. Also alles, wo wir meinen, das ist der Gott. Israel hat es ja gesagt, Mose kam vom Berg nicht und haben dann um das goldene Kalb getanzt und gesagt, danke, dass du uns von Ägypten befreit hast. Und sagt Gott, nein, das geht nicht. Ich habe euch befreit, das war doch nicht das goldene Kalb. Ist das goldene Kalb das Problem? Glaube ich nicht. Die Israeliten haben ja ganz viel Gold mitgenommen, die ganzen Ohrringe. Und in der Wüste, 40 Jahre vor sich, brauchen sie doch diese Goldringe nicht. Was soll's, wenn sie sagen, mit unserem Gold, mit Silber, wir machen uns einen richtig schönen Plaza. Mit goldenen Straßen wäre da nichts Schlimmes dabei. Und an einem goldenen Kalb wäre auch nichts Schlimmes dabei. Das Problem ist doch der Tanz, der Anbetungstanz um das goldene Kalb herum. Bete sie nicht an, darum mache dir kein Bild. Und so ist das ganze Alte Testament eigentlich das Bilderbuch, das auf Jesus hinweist, das zeigt, Gott ist letztlich nicht in Bilder fassbar. Und es ist immer ein Anspruch auch an all die religiösen Systeme, die es gibt. So wird uns erzählt, Nebukadnezar lässt ein Standbild aufbauen. Alle sollen es anbilden, das goldene Bild. Und die Freunde Daniel und seine Freunde landen im Feuerofen. Und dann lesen wir am Schluss von Daniel Kapitel 3, Vers 28. Und Nebukadnezar merkt, dass Gott viel größer ist als sein Standbild. Lässt es einreißen und sagt, in meinem ganzen Königreich, es war damals so eine Art Weltreich, soll nur der Gott Israel angebetet werden, in Wahrheit und in Geist. Später der König Darius, die gleiche Geschichte, wieder ein Standbild, alle müssen anbeten, Daniel macht es nicht, er landet in der Löwengrube und er merkt, Gott ist souverän, größer als unsere Bilder und lässt es abreißen und sagt, in meinem ganzen Königreich, alle Völker, Nationen sollen nur den Gott Israel anbeten. Also es geht Gott immer, dass er als wahrer Gott erkannt und entdeckt wird. Darum sind alle Objekte, die irgendwelche religiöse Verehrung mitbringen, nicht das, was Gott sich wünscht. Wir haben im Alten Testament eine ganz starke Bilderlosigkeit im Gottesdienst. Und er sagt, er macht dir keine Bilder, weder von dem, was im Himmel ist, noch auf das, was in der Erde ist, noch was das unter der Erde ist, in Wasser und unter der Erde. Da ist noch vielleicht das mittelalterliche Weltbild, die Erde ist eine Scheibe, drunter sind die Säulen und darunter sind die höllischen Wässer. Also macht er auch keine dämonischen Abbilder. Und interessant, wenn Satan dargestellt wird, überall in der Weltreligion mit Frasken, mit tierischen, gruseligen Bildern. Gott im Gegensatz stellt sich immer da in anthropomorpher Form, also menschenähnlich. Er fühlt wie eine Mutter, er ist barmherzig wie ein Vater, er rennt wie der Vater dem verlorenen Sohn nach. Also ganz viele menschliche Attribute, aber Gott kann man nicht in einem Bild beschreiben und ihn eng führen und ihn fassen. Das möchte er nicht. Dann gibt es natürlich auch die sichtbaren Bilder, denen man spezielle Kräfte zuschreibt. Und das ist ja bis heute auch bei uns gang und gäbe. Ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Da war eine Frau, die sagt, oh, die Bibel tut mir so gut. Dann sage ich, ja, warum denn? Ja, wenn ich Bauchschmerzen habe, dann lege ich mich hin und dann lege ich die Bibel auf meinen Bauch und dann geht es mir besser. Dann sage ich, toll, freut mich für dich. Machst du sie auch auf, liest du sie? Nein, nein, die Bibel lese ich nicht, das brauche ich auch nicht. Und da wird ein gutes, heiliges Buch zu einem Götzen, weil sie es missbraucht und dem Macht zuschreibt, dass das Wort an sich diese schwarze Tinte nicht hat. Sie sollen es Gott vorstellen, aber er hat keine magische Kräfte. Und so ist interessant, dass Jesus in seinem Kernaussagen, Johannes 3, Vers 16, ihr wisst es auswendig, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus, um dieses zentrale Aussage zu symbolisieren, was benutzt er? Weiß es jemand auswendig? Vers 14, Johannes 3, Vers 14. So wie Mose, genau, die Schlange errichtet hat, so muss der Menschensohn erhoben werden, dass alle, die auf ihn schauen, glauben, das ewige Leben haben. Das sagt Jesus. Er sagt, die Schlange, die wir im Alten Testament haben, ihr kennt ja die Geschichte, gegen Kanaaniter gewonnen, das Volk murrt wieder, Mose lässt Schlangen kommen und Gott lässt Schlangen kommen und Gott könnte sagen, nach dem Gebet, im Bußgebet, okay, Schlangen werden alle abgeschafft, niemand mehr stirbt dran, macht er nicht. Das sagt Mose, bau eine Schlange auf. Und der, wo immer noch gebissen wird, der Glaubensblick auf diese Schlange, die wird ihn am Leben erhalten. Also Gott setzt ganz viele Symbole, gute Symbole im Alten Testament ein, die immer wieder uns Jesus seine Gnade zeigen sollen, ihn groß machen sollen und beschreiben, wer er ist. Und wer dann ein bisschen weiter gelesen hat, nicht wie die Frau gesagt hat, ich lese die Bibel nicht wirklich, sondern die Bibel liest, der kommt in 2. König 18 an. Südreich, Hiskia, sein Vater, der Asa, Ahas, war nicht gläubig. Das Nordreich war kein König gläubig. Die sind verschleppt worden nach Babylon. Sie im Süden kam er mit 25 an die Macht. Und dann erzählt uns 2. König 18, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Gut, das war sein Urvater. Er entfernte die Höhen, zerbrach die Steinmale, hieb die Bilder der Aschra um. Also er hat wirklich alles abgeschafft. Bildersturm zu Wittenberg, damals Bildersturm zu Jerusalem, um wirklich den einzig wahren Gott anzubeten. Und wer dann weiterliest, dem bleibt die Adern im Blut stecken. Und er zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Wahnsinn! Wie? Halt! Das ist doch ein Wahnsinn! Das Symbol, das Jesus gebraucht, um auf sich zu verweisen. Wie kann er dieses Symbol umhauen? Und dann lesen wir weiter. Denn bis zu dieser Zeit hat Israel diesem Bild geräuchert und sie haben es Nehushtan genannt. Später wurde das ja Esculap genannt, ist heute das Symbol der Apotheker. Also ein gutes Zeichen kann, wenn wir das dem Kräfte zuschreiben, zu einem Götzen werden. Und da ist manchmal die Frage, wird das Kreuz, das ich um den Hals habe, für mich zur Amulette, dem ich Kraft, Schutz zuschreibe? Oder unsere sakrale Praktiken, die wir machen, zum Beispiel die Taufe, in der Kirche werden die Kinder getauft und ob sie glauben oder nicht, die sind deine Schulden vergeben. Oder wir feiern das Abendmahl, ob ich jetzt wirklich dran glaube oder nicht, die sind deine Schulden vergeben, können gute Symbole zu einem Götzen werden. Der Mensch glaubt, es ist alles in Ordnung, aber es ist nicht richtig. Als wäre Gott besonders präsent im Abendmahl. hat ja Luther noch geglaubt. Und so glauben wir, manche gewisse Gebäude, Orte sind heilig, sind besonders. Natürlich tut es gut, in der Kirche zu gehen und sagen, ah, da kann ich wirklich zur Ruhe kommen, kann ich entspannen. Vielleicht habt ihr für eure stille Zeit einen ganz speziellen Raum, wo ihr sagt, da begegne ich Gott in einer ganz besonderen Weise, oder ihr habt irgendein Freizeitzentrum, da bin ich zum Glauben gekommen, da schwingt irgendwas mit. Ja, das sind Erinnerungen, die können einem gut tun. Aber wenn ich dann so einem Ort zu viel Bedeutung überschreibe, dann kann es zu einem Götze werden, weil da mache ich etwas zu einem sakralen Ort oder zu einer sakralen Sache. Was heißt das in Schlussfolgerung? Es gibt dann auch profane Orte, die nicht ganz so heilig sind, da Gott nicht ganz so präsent ist, wo ich dann nicht ganz so heilig leben muss und nach anderen Maßstäben agieren kann. Und das ist ja das Problem, das wir in vielen Ländern sehen. Südsudan, 90% Christen, Stammesfäden wie verrückt, weil sie gewisse sakrale Räume haben und dann im Alltag ein ganz anderes Leben leben. Darum die Frage, was gibt es noch? Wo gibt es vielleicht bei uns gewisse sichtbare Bilder, die wir haben, denen wir irgendwelche Kräfte zuschreiben oder Orte oder Begegnungen? Dann gibt es vor allem aber auch diese unsichtbaren Bilder, wo Marion ein bisschen erzählt hat, die verschiedenen Gottesbilder, die wir uns selber machen. Wenn man in die Sixtinische Kapelle geht, dann sieht man Michelangelos Malereien oder sieht man das Bild von diesem Schöpfergott mit einem weißen Bart, und das ist so ein bisschen zu diesem Bild für viele geworden. Gott, dann buchstabiert man G-O-T-T, guter Opa, total taub, oder wenn es absolut der liebenswürdige Gott, der absolut barmherzig ist. Das ist ja die Theologie der Kirche in Deutschland oder der Christenheit im Westen, aber in der Bibel steht auch, es ist schlimm, in die schrecklichen Hände Gottes zu fallen. Denn Gott ist einer, der sagt, ich habe dich lieb, ich tue alles für dich. Aber wenn du das Liebesgebot nicht annimmst, dann wartet für dich nur der richtende Gott. Und das ist auch ein wahres Gottesbild. Und darum müssen wir uns überlegen, welches Gottesbild habe ich? Ist denn Gott mein Nikolausgott? Ich werfe was ein und dann bekomme ich ein Geschenk. Oder ist es mein SOS-Gott? Ruf mich an der Not und dann muss er agieren. Manche haben so eine Idee von dem Polizistengott, der genau guckt, pass auf, kleines Auge, was du tust, denn der Vater im Himmel so. Oder der Aufpassergott, der mich immer bestraft, wenn er mich entdeckt, wo ich gerade wieder in eine Sünde falle. Das sagen doch die Atheisten und auch der Philosoph Feuerbach. Der Mensch schuf sich ein Gott nach seinem Bilde. Und das sagen der Humanismus, der Atheismus, komm, lass uns doch mal aufräumen mit diesen ganzen Gottesbildern. Es ist doch alles nur eine Idee. Gott ist doch der große Penner. Er ist am siebten Tag eingeschlafen, steht da, ist ruht und ist nie mehr aufgewacht. Den gibt's doch nicht wirklich. Und es wäre doch so schön zu sagen, komm, wir haben damals ein Video gedreht, wie Jesus auferstanden ist. Es war, aber Gott kam in der Zeit, wo es kein Bild gab, kein Video, weil er sagt, kein Bild, kein Video kann mich in meiner Größe fassen. Von daher, es ist nicht nur gut, es freut sich nicht nur Gott, wenn wir seinem Gebot gehorsam sind, uns keine Gedanken machen, keine Objekte, aber auch keine innerlichen Bilder, wie Gott sein sollte oder nicht. Aber es tut auch mir gut, wenn ich nicht meinen eigenen Philosophien, Ideen und Gottesbilder aufsitze. Und darum ist die Frage immer, wie komme ich denn an ein gesundes Gottesbild? Indem ich Gottes Wort lese. Ich Gottes Wort wieder lese. Man kann Predigen anhören, aber das sind alles Bilder von einem Prediger. Man kann Artikel lesen, Bücher lesen, es hilft uns, den Horizont zu weitern. Aber das, was uns immer wieder zurückführt, um den Gott, so wie er ist, wahrlich zu erkennen, ist, sein Wort zu lesen und wieder zu lesen und selber zu lesen, das Neue Testament durchzulesen. Und dann bekomme ich Heilung von meinem krankhaften Gottesbild, das immer nur eine Projektion von meinen Wünschen, von meinen Vorstellungen ist. Wenn wir dann weitergehen, das Thema ist, es gibt nichts Vergleichbares, Gott ist viel, viel größer und alles, was sichtbar ist, ist letztlich unsinnig, weil es Gott in seiner Größe nicht darstellt. Als Mose dann das Volk ins verheißene Land reingeführt hat, erinnert das Volk an dieses zweite Gebot und sagt, Leute, erinnert euch, Gott war auf einem Berg im Horeb, als ihr die Gebote bekommen habt, ihr habt ihn nicht gesehen, darum macht euch jetzt auch im verheißenen Land keine Bilder. Lasst Gott Gott sein. Ihr habt keine Gestalt gesehen. Aber wenn wir dann so weiterlesen, Jesaja sagt schon später dann, Ah, sie haben die Herrlichkeit ihres Gottes. Sie haben die Herrlichkeit ihres Gottes verwandelt in ein Bild, das einem Ochsen gleich ist. Und so klagt der Psalmist über verschiedene falsche Nuancen, Tendenzen, die es immer wieder gab. Und dann komme ich zum Jesaja, der sagt, guck mal, da hat Gott verschiedene Eichen, Buchen, Fichten geschaffen, wird ganz toll erklärt in Jesaja. Und er sagt, und dann nehmen die Menschen das Holz und aus einem Teil machen sie ein Feuer, um sich zu wärmen, um ihr Brot zu backen, aus dem anderen machen sie sich ein Götze. Eines von machen sie zu Asche und dann zum Gott. Ist das nicht hirnrissig? Und dann lesen wir in diesem Zusammenhang, jetzt muss ich doch aufschlagen, Jesaja 44, hier habe ich's. Und dann heißt es, sie wissen nichts, sie verstehen nichts, denn sie verblendet, dass ihre Augen nicht sehen, ihre Herzen nicht merken können, dass Gott wirklich, Gott in Wahrheit und Geist angebetet werden soll. Und sie wissen nichts, da erinnern wir uns gleich an Römer Kapitel 1, wo Paulus seinen großen Römerbrief schreibt, das theologische Buch, und da sagt er genau das Gleiche. Sie haben die Herrlichkeit des uns vergänglichen Gottes vertauscht in ein Bild, in einen vergänglichen Menschen oder in Vögeln, vierfüßigen Tieren, kriechende Tieren, denn Gott hat sie dahingegeben in ihre Begierden und sie sind dann Mann mit Mann, Frau mit Frau in ihren Leidenschaften entbrannt. Sie haben nichts geachtet, Gott nicht geachtet, wie er ist, die Herrlichkeit vertauscht. Wo vertauscht du Gottes Herrlichkeit in ein Bild, das dir gefällt? Wo versuchst du Gott in den Griff zu bekommen durch dein Gottesbild, durch dein Objekt, durch deine Vorstellungen? Und da sagt Gott hier, und da komme ich zum Schluss von diesem Nachdenken, er gibt einen Grund. Er sagt, mach dir kein Bild, um es anzubeten, denn ich bin ein eifernder Gott. Hört man nicht gern, ein eifersüchtiger Gott. Aber vielleicht ist das Wort als Eifersucht ganz neu zu verstehen, wenn wir merken, ich habe eine Beziehung mit meiner Frau und wenn ich da plötzlich mitkriegen würde, da kommt ein dritter Mann ins Spiel. Dann hätte ich natürlich Eifersucht. Aber diese Eifersucht ist ja nicht an sich was Schlimmes, sondern ich sage, ich kämpfe um die Liebe zu meiner Frau. Bestimmt habe ich in vielem versagt, muss da nachholen, aber diese Eifersucht lässt mich kämpfen, dass meine Frau nur an mir hängt. Und das sagt Gott, ich bin ein eifernder Gott, ich möchte, dass ihr nur an mir hängt. Es ist eine wahre Liebeserklärung. Das sagt der Johannes-Evangelist in 2. Johannes 1, Vers 6. Denn das ist die Liebe, dass wir seine Gebote halten, die ihr von Anfang an habt, also an Gott allein festzuhalten. Und dann wird weiter erklärt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich muss hier wieder zum 2. Mose Kapitel 2 kommen. Der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an Kinder derer, die mich hassen. Auch ein großes theologisches Thema. Ganz kurz zwei Gedanken dazu. Die Frage ist ja, sag mal, werde ich bestraft für das, dass mein Großvater Nazi war? Kann doch nicht sein. Ja, unsere Väter waren geprägt vom Nazireich, von der Ideologie. Ja, sie haben vielleicht nicht gelernt zu weinen. Vielleicht waren sie nicht die liebevolle Väter, die manche sich in meinem Alter gewünscht hätten. Natürlich tragen wir die Konsequenzen von so einem brutalen Regime. Das Gleiche passiert jetzt ja gerade in Russland mit den Soldaten. Es passiert in der Ukraine, es passiert weltweit, wenn wir Nordkorea reinschauen. Jeder nimmt so seine Prägung mit und seine Schuld, seine Belastungen und hat die mitzuschleppen. Und das sind harte Prägungen. Aber gibt es hier eine Schuldverschiebung, dass Gott sich rächt an den Kindern, an den Enkelkindern? Und da muss man wieder in der Bibel weiterlesen. Da kommen wir zu Hesekiel Kapitel 18, wo der Hesekiel-Schreiber sagt, nein, die Väter, die Trauben gegessen haben und die Söhne sind die Zähne stumpf geworden. Nein, das ist kein göttliches Denken, sondern der Sohn, der nicht das tut, was sein Vater getan hat, wird leben. Jeder muss für seine eigene Schuld geradstellen. Und das ist doch das Evangelium, dass wer an Jesus glaubt, da gibt es Vergebung, gibt es Veränderungen, Prägungen, Verletzungen, auch Orientierungen, auch sexuelle Orientierungen können verändert werden in der Barmherzigkeit unseres liebenden Gott und Vater Jesus Christus, der dafür gestorben, auferstanden ist, in ihm Kraft ist. Und genauso endet auch dieses Gebot, der aber Barmherzigkeit erweist an Tausenden, die mich lieben und die meine Gebote halten. Das ist doch eine wahnsinnig tolle Botschaft, die wir haben. In 1. Kolosser 1, Vers 15, jetzt warten schon alle hier, dass ich endlich auf Kolosser 1, Vers 15 komme, muss man ja kommen, als Evangelier oder Christusbund Orientierte, da heißt es, und Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor aller Schöpfung. Er ist wirklich das Bild, das Gott uns geschenkt hat. Und Jesus ist nicht nur so ein Bild, das wir nachahmen moralisch, sondern er ist das, der uns immer wieder Gott in seiner Größe vorstellt. Und da heißt es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle der Gottheit wohnt. Also die Bibel lesen, die Evangelien lesen, lesen, wie Jesus agiert hat, wie er vergibt, wie er erneuert. Das schenkt mir die Freiheit, Gott ganz neu wahrzunehmen in seiner Größe, in seiner Art, wer Buße tut und zu ihm kommt. Ich kam von der Schweiz hier hoch zu uns, Werner Gitt mal wieder angehört. Ich höre mir dann so alte Predigen ran und da spricht er gerade auch über die verschiedenen Dimensionen. Es war ein evangelistischer Abend und er bringt ein ganz tolles Beispiel, mit dem ich euch vielleicht hier noch entlassen. Er sagt, stellt euch mal vor, es gibt nur zwei Dimensionen. Also ein Blatt Papier und auf dem Blatt Papier machen wir einen Punkt und das ist vielleicht, das kann ja eine Person sein und dann vielleicht auf dem Blatt Papier oder irgendwo anders ist ein anderer Punkt und vielleicht haben die auch gelernt, ganz schnell zu reisen, dann kann der vielleicht, auch wenn es wirklich 10.000 Kilometer ist mit Lichtgeschwindigkeit von dem einen Punkt zum anderen Punkt innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde reisen. Ja? Zweidimensional. Ist alles machbar, ja? Wenn man sich das vorstellt. Aber diese zweidimensionale Menschen kennen ja nur die zwei Dimensionen, aber nicht die dritte Dimension. Und jetzt kann es sein, dass es vielleicht eine dritte Dimension gibt, die genau nur ein Millimeter unter dem anderen Punkt ist. Da ist ein anderer Mensch. Und er kann zu ihm nicht reisen, er kann Treppen, er kann Stufen anlegen, aber kommt dort nicht hin, weil es die Dimension für ihn nicht gibt, obwohl es nur ein Bruchteil von Millimeter von ihm weg ist. Ja? Und er sagt, das gibt es nicht, wenn du nur zweidimensional denkst. Und wir sagen, wir sind dreidimensional, von dem einen Punkt zum anderen ist doch ein ganz kleiner Schritt, zack, und ich bin unten. Und dann muss der zweidimensionale Mensch sagen, wow, was für ein Wunder, wie bist du dorthin gekommen? Geht doch gar nicht, ist ein Wunder. Und genau so ist es, wir sind in drei Dimensionen gefangen. Und Gott lebt in der vierten Dimension. Wenn wir das Bild jetzt anwenden auf uns, Gott ist hier, er ist überall und es ist nur ein kleiner Sprung und dann sind wir in seiner Nähe. Gott ist da, er ist überall da, aber wir können ihn nicht sehen. Unsere Gedanken können ihn nicht fassen. Er ist viel, viel größer als unser Verstehens. Und darum sagt Luther, Bilder können ein Symbol sein. Bilder können helfen, uns Jesus groß zu machen. Und so stand Zinzendorf vor dem Bild des Gekreuzigten und las, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und was passiert? Zinzendorf kommt zum Glauben, er fängt die erste Missionsbewegung an und seitdem sind Millionen von Menschen weltweit zum Glauben gekommen, haben das erlebt, was hier verheißen wurde im zweiten Gebot und du erweist Barmherzigkeit an Tausenden, Tausenden von Geschlechtern. Wir erleben einen Mega-Aufbruch, auch produziert durch ein Bild des Gekreuzigten. Gott ist da und er ist erfahrbar, aber lassen wir ihn nicht in einer engen Schachtel unser dreidimensionales Denken, egal ob es Symbole sind oder praktische Bilder oder Gottesvorstellungen, lassen wir Gott Gott sein.